Mit dem Bild steigen wir mal ein. Vielleicht holst du uns in die Realität, vielleicht nervt es auch. Ja, dann nerve ich heute mal. Das Spannende ist, dass in dieser Zeit viele Leute gesagt haben, mir fehlt die Gemeinschaft, ich vermisse Gemeinschaft. Sehr viele Leute gesagt, ne? Also ne? Alleinsein, Beschränkungen und. Und dann war für mich die Frage, was vermissen wir, was vermisst du da genau? Denn die Frage ist, was ist Gemeinschaft? Wir nennen uns ja auch noch so, landeskirchliche Gemeinschaft, von daher müssen hier Fachleute sitzen. Was ist Gemeinschaft? Ja, es könnte A sein, dass wir sagen, das ist das, was wir gestalten. Die Gemeinschaft, die LKG. Dann ist eine Organisation. Und jetzt die Frage, hast du ein Jahr lang Organisation vermisst? Also es gibt Leute, die vermissen das, Vorstandssitzungen und Ausschüsse und Berichte. Aber das gehört zur Gemeinschaft dazu. Die Form. Wir könnten auch sagen, Gemeinschaft, das ist das, was wir sind. Wir plädieren ja immer dafür, dass wir sagen, nicht wir gehen zur Gemeinschaft, sondern wir sind Gemeinschaft. Das ist das, was Gott schenkt. Ein Organismus. Wir sind es. Und das andere, wir erleben Gemeinschaft. In dem Moment, wo Menschen zusammen sind, da passiert irgendetwas zwischen ihnen. Ich will nicht sagen, es funkt, weil dann würden das wieder ganz andere Assoziationen geben. Aber Dinge, die über Sympathie und Antipathie hinausgehen. Wir reden miteinander und dann bewegen sich unsere Gedanken. Wir denken aneinander, wir unterstützen einander. Und dann muss man sagen, Gemeinschaft ist eben ein Ereignis. Alles dreist, das ist Gemeinschaft. Dann habe ich in dieser Woche eine Entdeckung gemacht. Die hängt mit dem Sonntag zusammen. Ne? Trinitatis, Dreieinigkeit. Das ist eines der schwersten Dinge im christlichen Glauben. Das muss man einfach mal zugeben. Über die Dreieinigkeit hat Martin Luther, den darf man immer zitieren, Martin Luther gesagt, ne, wer die Dreieinigkeit leugnet, verliert das Heil, verliert den Himmel und wer versucht zu erklären, verliert seinen Verstand. Wem es reicht. Aber etwas habe ich gemerkt, wenn ich diese drei Dinge angucke, dann finde ich interessante Ableitungen. Dass Organisation, Gemeinschaft hat Gott von Anfang an gestiftet. Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. Das heißt, er hat den Menschen so geschaffen, dass er von Natur aus aufeinander bezogen ist. Deswegen geht uns das so unendlich auf den Keks, allein zu sein, bis auf ein paar wenige. Also ich bin ja eher, das traut mir keiner zu, ich bin ein introvertierter Typ. Ich kann auf dem Sofa meinen Urlaub verbringen, ganz allein. Ich brauche da niemanden. Ja. Aber insgesamt, irgendwann hört es auch auf. Wir suchen jemanden, mit dem wir kommunizieren können. Und das meint mehr als reden, ein Verstehen. Das hat Gott so geschaffen. Gott schafft, wer die Bibel liest, Bünde. Organisation, das ist eine Organisationsform von Gemeinschaft. Und das andere, wir befinden uns, ne, durch den ihr berufen seid, zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Wir sind hineingerufen in die Gemeinschaft mit Jesus. Gemeinde stellt den Leib Christi dar. Also der Leib, dieses Bild, Paulus gebraucht das ganz häufig. Er sagt, ne, die Gemeinde ist der Leib Jesus. Der Nebengedanke ist dabei, dadurch, dass die Menschen da zusammengehören als ein Organismus, kommen halt Bibeltext, wer will, kann schon mal aufschlagen, Römer 12, ja, wo es genau kommt von dem Leib her, dass Menschen einander ergänzen, einander weiterbringen, unterschiedlich zusammen sind. Dadurch wird Jesus in dieser Welt erlebt. Das hat auch was, ne, was der Raphael erzählt mit den Kirchengebäuden. Natürlich, so ein Gebäude ist auch ein bisschen Stein gewordene Gemeinschaft. Manchmal ist es zu Stein geworden. Ja, und das andere, das Erlebnis, Gottes Geist stiftet. Gemeinschaft. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen, sagt Paulus. Und so gesehen, und das ist höchst logisch, Gott ist der Erfinder von Gemeinschaft, weil in Gott ist sie da. Deswegen reden wir von der Dreieinigkeit. Jetzt können wir im Bibelkreis würde ich jetzt noch ein paar alte Ikonen rausziehen. Es gibt ein paar tolle Ikonen, die so die Dreieinigkeit versuchen darzustellen. Muss man alles ein bisschen runterhalten. Aber die Aspekte zu sehen. Gott ist Gemeinschaft. Er ist Liebe, weil die Personen der Dreieinigkeit sich Liebe geben. Und genauso hat er das Gegenüber geschaffen. Menschen als Wesen, die Gemeinschaft suchen. Was ist Gemeinschaft? Gemeinschaft ist ein Ereignis. Und jetzt habe ich mal versucht, für mich das so bildlich darzustellen. Ich mache das deswegen mit den Bildern, weil ich sehr grafisch denke und mir hilft das manchmal. Wem solche Bilder nicht helfen, einfach Augen zumachen oder so. Gemeinschaft, das sind die Beziehungen, die Interaktion zwischeneinander. Das ist das Ereignis. Ganz unterschiedliches, unterstützendes Reden miteinander, das füreinander Denken, das nennen wir Gemeinschaft, das brauchen wir auch. Und interessanterweise, das ist das, wonach sich Menschen sehnen. Und die Bibel hat dafür noch ein anderes Wort. Sie hat das Wort Reich Gottes. Genau das ist es. Das ist ja schon interessant, wenn ich mit Menschen rede und sie frage, was sie unter einer heilen Welt verstehen. Dann kommt das zumeist eben nicht zu sagen, dass dann wird es meistens kein Umweltthema, sondern wird es ein Thema, wo es darum geht, um die Beziehungen zwischen Menschen. Menschen sehnen sich so sehr nach geheilten Beziehungen. Dass es miteinander klappt. Eine der ältesten Verheißungen für dieses Reich Gottes, diese Regierung Gottes, das steht im Jesaja und im Micha, dass am Ende der Zeit die Menschen zu Gott kommen, der Mittelgott, der Mittelpunkt dieser Welt ist und die Menschen fragen, lieber Gott, wie sollen wir denn leben? Sag's uns doch. Und das Ergebnis davon ist, dass sie ihre Waffen zu Pflugscharen machen und dass niemand mehr lernt, Krieg zu führen. Das ist eine Vision. Also, alle Lehrer unter uns, da ist eine Schulklasse, sagt der eine zum anderen, lass uns mal streiten. Und dann sagt er als Antwort, wie geht das denn? Das ist die Situation. Es wird keiner mehr lernen, Krieg zu führen. Hinein ins Kleine gebrochen. Oder dass Menschen die Dinge, die sie als Waffen gegenseitig benutzen, zum Aufbauen gebrauchen. Schwerter zu Pflugscharen. Kennt Leute, wo man sagen muss, die bräuchten eigentlich einen Waffenschein für ihre Zunge? Und wenn die Leute heilende Worte sagen, das ist Reich Gottes. Und so entsteht dann diese Gemeinschaft, nach der Menschen suchen. Paulus beschreibt im Römerbrief viele tolle Dinge. Römer 3, 6 und 8, wo vom Heiligen Geist redet, von dem, dass Menschen neu anfangen können. Und wer das liest, der ist manchmal dann auch versucht zu sagen, das ist mir jetzt alles eine Nummer zu groß. Ich kriege das nicht so in mein tägliches Leben hinein. Das ist ungefähr so, wie wenn du versuchst, am Sonntagmorgen der Erste beim Bäcker zu sein und ein Brötchen mit einem 500-Euro-Schein zu kaufen. Ja, dann bist du der Lieblingskunde. Wie kriege ich dieses große Geld klein? Und das ist Römer 12, ein absolut spannendes Kapitel, in dem Paulus sehr praktisch was sagt. Wie holen wir die Realität dessen, was Gott uns schenkt? Ein neues Leben, ein neuer Anfang, eine neue Gemeinschaft. Wie holen wir das in unser Leben hinein? Er gebraucht dort dann das Bild von dem Leib und dann erzählt er, wie der Leib funktioniert und das lesen wir miteinander. Wenn ich das hier hinkriegen werde. Hier. Ab Vers 9. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden, lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Segnet die, die euch verfolgen, segnet sie, flucht sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen, weint mit denen, die weinen. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösen. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann, wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt. Lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Wer das hört, denkt erstmal, boah, jetzt erschlagen sie mich. Ne? Einmal die ganz Vielzahl der Gedanken und dann auch noch zu sagen, das sind ja alles Aufforderungen. Was soll ich denn noch alles machen? Ich soll schon heilig leben irgendwie und dann auch noch das. Hilfe! Können wir es mal für einen Moment heute Nachmittag das hören, dass in diesen Aufforderungen Paulus eine Beschreibung einer heilen, perfekten Welt gibt? Und dann müssen wir danach etwas nachspüren. Wie kommt es dazu? Warum kann Paulus das so locker sagen? Mach doch mal. Tu es doch mal. Probier es doch aus, wie es geht. Fang mal an, warum? Die Atmosphäre der Liebe Gottes. Vers 9. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Warum können wir davon sagen, das ist jetzt nichts, was du produzieren musst? Produzierte Liebe ist schwierig. Es geht auch nicht einfach um ein Gefühl, sondern es geht um die Realität. Paulus beschreibt die im Römerbrief, 5. Kapitel, ab dem Vers da oben. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in euer Herz. Ich habe das letzten Wochen schon mal gezeigt. Gott beschenkt mich mit seiner Liebe. Das ist der Anfang. Nicht das, was du tun musst. Das Einzige, was ich hier tun kann, ist, mein Herz, mein Denken, mein Fühlen, mein Wollen einfach zu öffnen und sagen, Jesus, komm und füll du mich aus damit. Das ist das, was mir fehlt. Dieses alte Kindergebet, ne? Ich bin klein, mein Herz mach rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Genau das ist nichts anderes. Dass Jesus dort hineinkommt. Und dann passiert es, dass diese Liebe sich erweitert. Und es geht eben bis hinein in die Beziehungen. Der Umgang miteinander herzlich und geschwisterlich Gottes Liebe zum Ausdruck bringt. Das heißt genau das. Ich erzähle das gerne immer Ehevorbereitung. Paulus bringt das Bild schon für die Ehe und dort bringt es so auf den Punkt, weil Ehe hat so viel mit Gemeinde zu tun. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, sagt er. Genau dieses Unterordnen einer dem anderen. Ja, weil ich ihn liebe und weil ich die Liebe weitergebe. Ja, hier sagt er, übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Und es geht jenseits davon, wie ich gerade den anderen sympathisch oder unsympathisch finde. Wenn nach dem Menschenbild Gottes, das Gott beschreibt, dass er Perlen sucht, der andere eine Perle ist, dann kann ich ihn nur achten. Und das beginnt in meinem Denken. Paulus sagt ja auch, lasst euch verändern im Denken. Das mal neu prägen, neu denken lernen. Nicht immer in der gleichen Denkschleife drin sein und immer nur das Gleiche denken. Da holt mich Gottes Wort heraus. Weil diese Liebe, die wir dort einander schenken, die hat Auswirkungen. Und Paulus sagt, das lese ich uns nochmal vor. Lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Wer eine Luther-Übersetzung hat, dem ist das eher geläufig, seid brennend im Geist. Ich finde das stärker übersetzt und bin bei einem wunderschönen Bild. Es ist ein männliches Bild. Wir waren gestern Abend eingeladen, haben Lagerfeuer gemacht. Ja, Männer machen das gern, ja? Also so schweigend vorm Feuer sitzen, reingucken und immer was nachlegen. Also die Szene müsst ihr jetzt mal im Kopf haben, wenn du verstehen willst, diesen Bibelvers, seid brennend im Geist oder lasst es immer mehr brennen, ist genau es wichtig, dieses eine Teil, dieses Nachlegen. Wie ist denn das, dass Gottes Geist mich mehr besitzt, mehr entzündet? Ja, genau dort, wo ich ihm die Chance gebe, mein Denken durch sein Wort zu prägen, wo ich mit ihm in Kontakt bin und bete. Dort, wo Buße und Neuanfang geschieht. Oder dort, wo Menschen einander lehren, einander etwas helfen glauben. Dort, wo Gemeinschaft ist. Gott sagt, da wird mein Geist an euch arbeiten, euch ausfüllen. Ich muss ihm nur neues Material zum Entzünden geben. Wenn du nie nachlegst beim Lagerfeuer, dann ist's aus. Irgendwann ist nur noch Asche da. Was lege ich denn nach? Genau, mein Denken, mein Wollen, immer wieder gebe ich es ihm hin, so dass du es entzündest. Das ist die Chance, weil Gottes Geist schafft Gemeinschaft. Und dann merke ich, das ist das, was Gott mir schenkt, nicht was ich machen muss. Und Paulus spricht von der Genossenschaft des Sohnes. Ich habe das Wort mal wirklich gebraucht. Was Genossenschaften sind, so etwa klar, ne? Also da gehört allen alles oder so. Also mein Vater war Mitglied einer Produktionsgenossenschaft des Handwerks. Gab es mal in der DDR. Ganz einfach, das ist jeder Kibbutz in Israel funktioniert so. Und die Sachen der Genossenschaften gehen bis hinein ins Mittelalter, dass Leute die Dinge, die sie zum Produzieren brauchen, gemeinsam anschaffen. Also die Firma, sozusagen das Haus und die Maschinen gehören allen und jeder hat dann einen Anteil dran und aufgrund seines Anteils bekommt er dann auch am Jahresende was ausgezahlt. So, dieses Wort für Genossenschaft gebraucht Paulus ständig, wenn er von der Gemeinschaft mit Jesus redet. Das heißt, Jesus gibt das, was er hat, mir zur Verfügung. Wie macht er das? Indem er Gestalt gewinnt in den anderen, die zu ihm gehören. Macht es auch anders, aber so macht es. Helft einander. Diese Hilfe füreinander in den kleinen Dingen und den großen Dingen. Dadurch, dass der eine dem anderen hilft, wird der andere eben erleben, Gott hat mich nicht vergessen. Oder Gastfreundschaft. Ich finde, Gastfreundschaft ist eins von dem Schönsten. Es ist auch irgendwie eine Gabe mit. Dass Leute können das so richtig, ne, so, dass du dich so wohlfühlst, dass du gar nicht gehen willst. Das ist Gemeinschaft. Zu sagen, ich möchte, dass die Leute da sind. Oder Segen. Weil das heißt, segnen, fluchet nicht. Das heißt, den anderen, Gemeinde oder auch Außenstehenden, zu segnen, in Gottes Gegenwart bewusst zu stellen. Eben nicht alles Schlechte an Hals zu wählen, sondern zu sagen, nein, ich will den segnen, unbedingt. Und ich will Segen sein. Und dann merke ich, Segen ist ja auch nichts, das kann ich ja nicht produzieren. Also ich nicht. Sondern Segen ist etwas, was Gott schenkt. Aber ich bitte Gott für den anderen, dass er ihm so nahe kommt. Es ist ein Teilnehmen und Teilgeben, diese Gemeinschaft. Gott schenkt es, das offene Ohr, das offene Herz füreinander, das, was wir brauchen, weil er in mir am Arbeiten ist. Dann sagt Paulus, Luther-Übersetzung sagt, ne, seid eines Sinnes, Das ist unter Christen, glaube ich, etwas ganz Schwieriges. Weil wir verwechseln ständig einen Sinn mit einer Meinung. Und diese eine Meinung verwechseln wir auch dann mit meiner Meinung. Das ist die Schwierigkeit. Nein, eines Sinnes meint deswegen das Boot. Wir sitzen alle im gleichen Boot und wir versuchen auf das gleiche Ziel. Jeder steckt sein Paddel an der anderen Seite rein. Und dann kommt es darauf an, dass die da im Miteinander nach vorn bringen. Die machen nicht alle dasselbe. Sondern diesen einen Sinn haben, sagen das eine Ziel. Das ist das, was eint. Nicht dem anderen meine Meinung aufdrängen. Vielleicht auch was ich im letzten Jahr mal mir neu bewusst gelernt habe. So, das ist nicht unsere Aufgabe. Wir müssen nicht alle Leute meiner Meinung machen. Sollen sie es das Heilsgewiss machen? Ja. Wir sollen einen Sinn haben zu sagen, wir wollen zusammen nach vorn. Aber ich muss dem anderen nicht von meiner Meinung überzeugen. Sucht Gemeinschaft. Sucht das, wo ihr seid. Denn das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus vorgelebt hat. In Philipper 2 steht es. Das heißt, wenn ich das lese, dann lese ich ein Bild von Jesus selber. Und weil ich mit ihm in Gemeinschaft bin, wird er mich bewegen. Weil es gebraucht, anfangs Römer, von Römer 12, die Worte und den Gebrauch von Heiligung. Das heißt, ich gehöre meinem Herrn. Ich übergebe mich ihm immer wieder. Ich überlasse mich ihm, von ihm führen. Und dann gebraucht er mich. Und zwar in dieser Weise. Und dann werde ich zum Geschenk an die anderen. Das ist Gemeinschaft. Paulus nennt in dem Bibeltext zwei Gefahren. Also im Römer 12, Vers 1, das muss ich schon nochmal nennen. Dort steht, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Was mir aufgefallen ist, wenn Paulus hier Gemeinschaft, Gemeinde schildert, dann schildert er die Alternative zu dem, was Menschen sonst leben und erleben. Was Menschen leben und erleben ist, also der Mensch ist das Menschenwolf. Das ist das, was erlebt wird. Das, was Paulus hier skizziert, wozu er Mut macht, er sagt, das ist völlig das andere. Es ist die wirkliche Alternative. Der Himmel auf Erden. Wer Christ ist, der sagt, ich bin Bürger des Reiches Gottes. Es ist genau das, was dem entgegensteht. Und Paulus sagt, weißt du, das macht's aus, weil du einen anderen Maßstab hast. Dass ich auf einen anderen Gedanken komme. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Der Satz ist so unheimlich wichtig, weil alles andere macht Gemeinschaft kaputt. Diese Gemeinschaft, die Gott schenkt. Weil sie eben nicht von dieser Welt ist, weil sie etwas Neues ist. Deswegen brauche ich das, dass ich selber in der Schrift lese, mit anderen zusammen. Und das andere, Paulus nennt dann noch einen interessanten Satz, was Problem ist. Ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab ist für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Was hier verschachtelt klingt, ich habe bei dem Vers jahrelang immer gedacht, was hat denn der da zwischen Leib Christi und so zu suchen? Ich habe den nicht einordnen können, bis mir das aufgefallen ist, was Paulus hier beschreibt. Er sagt, weißt du, woran Gemeinschaft kaputt geht? An dir selbst. An mir geht Gemeinschaft kaputt. Und das ist da, wie ich über mich denke. Dass man versucht, was bin ich wert? Es gibt also verschiedene Menschen, das wussten wir schon. Und es gibt Menschen, die denken von sich, sehr, sehr klein. Das heißt, die denken auch von den anderen sehr groß. So kann Gemeinschaft nicht entstehen. Weil dann sind die anderen die Bedrohung, dann sind die anderen die alles können, ich kann nichts, es gibt verschiedene Schattierungen. Und dort entsteht keine Gemeinschaft, höchstens Angst oder Ärger über den anderen. Das gibt es aber auch auf die andere Weise. Ne? Es gibt die anderen, die finden sich toll, das ist auch relativ gesund, bis zu einer Grenze. Und dann passiert das, dass sie die anderen nur als Zwerge um sich herum brauchen. Weil sie die Tollen sind, sind die anderen sind so die Leute, die ihnen das Denkmal bauen. So entsteht keine Gemeinschaft. Und das Ganze beginnt in meinem Denken über mich. Wie komme ich da raus? Wie komme ich denn zu einer eigenen Einschätzung? Also, ja, ich weiß genau, was Minderwertigkeitskomplexe sind, Freunde. Wie kommst du denn raus? Paulus sagt, weißt du, in dem Maß des Glaubens bei Jesus. Wenn Gott zu mir Ja sagt, dann darf ich es auch. Wenn Gott mich liebt, dann darf ich das auch. Das ist Gottes große Einladung. Und dort, wo dieses Herz in sich geheilt wird, dass jemand sagt, ich habe einen unendlichen Wert, ich bin in Gottes Augen tatsächlich eine Perle, ein Edelstein. Für mich ist er extra gekommen und hat sein Leben, hat sich gegeben. Der kann auf einmal auf Normalgröße wachsen oder schrumpfen. Ich bin weder der Heiland der Welt, noch der Abtreter der Nation. Sondern ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Und das, dieser eine Fakt ist das, was Gemeinschaft ermöglicht und konstituiert, dass Jesus mich gerettet hat und die anderen auch. Und dass er uns in seiner Güte, Gnade und seiner Liebe so zusammengestellt hat, wie er uns zusammengestellt hat, weil er uns füreinander braucht, um genau das zu machen, von Gastfreundschaft bis zum Segen. Voneinander Anteil geben und Anteil nehmen bis ja, Konfliktbewältigung, das ist so der letzte Punkt. Paulus erzählt, in Gemeinschaft gäbe es ein neues Konfliktmanagement. Das sind Leute, die hören auf, Schach zu spielen. Na, also das passiert, ne? Das gibt es in jeder Firma, in jeder Schulklasse. Ich weiß, also, wer halbwegs begabt ist, weiß drei Züge voraus, wie der andere reagieren wird, wenn ich jetzt Folgendes versuche. Paulus sagt, hör doch auf. Macht er kaputt. Sondern seid auf Gutes bedacht. Luther ist da deutlich, aber man kann nicht immer die Bibeltexte so, schon mal überlegt, so einen Bibeltext selber zu übersetzen. Weil hier was ganz Interessantes ist, ne? Hanget dem Guten an. Das ist wirklich. Also, kannst du das? Dass du einfach mal davon ausgehst, der andere meint es gut. Das ist Liebe in Aktion, Freunde. Liebe heißt, dem anderen Gutes tun und Gutes denken. Ich gehe erstmal davon aus, der andere meint es gut. Und ich höre auf, ihn schon in meinem Hirn zu verdächtigen und Vorwürfe zu machen und mein Bild an ihm festzumachen. Auf Gutes bedacht, hangt dem Guten an, hasst das Böse, Nein dazu zu sagen. Dort, wo das anfängt im Denken beim Menschen, weil, nochmal, die Liebe Gottes ist ausgegossen, mein Herz. Ich will sagen, Jesus, füll mich aus mit deiner Liebe. Gib mir diesen liebevollen Blick auf den anderen. Und plötzlich entsteht Gemeinschaft, weil Gemeinschaft entsteht in deinem, meinem Herzen. Nirgendwo anders. Weil es seid auf Frieden bedacht, so es an euch liegt. Paulus meint etwas anderes als um des lieben Friedens willen. Ja, da sind ganz viele Kompromisse drin und so, das ist ein Aushandeln, das wird das Leben zum Kuhhandel. Nein, auf Frieden aus sein. Ich möchte gern Frieden. Der Frieden, der mich regiert, weil Christus der Friedefürst ist. Also, wenn dein Feind hungert, gib ihm zu trinken, zu essen. Wenn er durstet, gib ihm zu trinken. Das mit den feurigen Kohlen, das ist ja auch nicht von Paulus, das ist ein Zitat aus den Sprüchen, also Weisheit, Jahrtausende alt. Ich habe oben im Büro eine Karte liegen. Manchmal gucke ich mir die an. Hat mir mal jemand geschenkt vor vielen Jahren. Ist ein wunderbarer, schöner Gummibär drauf. Der umarmt einen anderen Gummibär und darunter steht: Wenn du deinen Feind bewegungsunfähig machen willst, umarme ihn. Das ist feurige Kohlen sammeln. Die Liebe, die ich habe, weitergeben. Und das wird mit dem anderen etwas machen. Das löst nicht gleich alle Probleme. Aber so werden die Konflikte anders angegangen. Das ist ein Schwerter zum Pflugscharen machen. Überwinde das Böse mit Gutem. Überwinden. Und wenn ich bei dem Wort bin und nachdenke, dann merke ich, der, den ich am meisten überwinden muss, der bin ich. Ich überwinde mich und gehe hin. Ein neues Konfliktmanagement. Das ist Gemeinschaft. Es schenkt der Dreieinige Gott, schenkt uns das. Weil er selber Gemeinschaft ist. Und er schenkt sozusagen etwas Göttliches hinein in diese Welt, etwas Neues. Das wünsche ich uns. Wir wollen miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir ganz herzlich Danke sagen, dass du Gemeinschaft schenkst. Dass wir nicht allein sind, sondern dass wir von dir, mit dir leben können und dass du uns Schwestern und Brüder geschenkt hast, die an unserer Seite sind, die uns ergänzen, die uns weiterbringen, die uns stützen und helfen. Und Herr, danke, dass diese Gemeinschaft eine Realität ist, in die du uns hineinstellst. Ja, wir müssen sie nicht machen, sondern du schenkst sie uns. Ich möchte dich bitten, dass du unsere Gemeinde dazu gebrauchst, dass Menschen hier in der Straße, in diesem Viertel, in dieser Stadt etwas erleben können von Gemeinschaft. Dass es möglich ist, dass Menschen miteinander leben, die so unterschiedlich sind, die unterschiedlich denken. Und dass sie trotzdem davon ausgehen können, dass sie geliebt werden von dem anderen, weil du da bist. Herr, damit beschenke du uns und diese Stadt. Amen.